Ja, was für ein gewaltiger, großer Tag, den wir hier feiern dürfen, hier in der Ecclesia Pforzheim. Drei starke Gottesdienste am Freitag, endlich mal wieder über die 20er-Marke und heute so viele Menschen da und vor allem wir feiern Taufe. Und ich bin momentan in diesem unglaublich schönen Vorrecht, dass ich jeden Sonntag Taufe feiern darf. Nächsten Sonntag lässt sich mein Sohnemann taufen, ich freue mich jetzt schon drauf. Und ich glaube, ich fühle so ein bisschen mit euch, ein großer Tag in Erfüllung. Nun, ihr habt zwei Kinder und beide lassen sich heute taufen. Also so ein Gefühl hatte ich noch nicht. Das ist echt mega, mega cool, Hammer. Genau, letzten Sonntag haben wir auch Taufe in Stuttgart gefeiert, in Ulm, heute in Pforzheim. Nächsten Sonntag wieder in Ulm und so geht es weiter. Damit die Botschaft ankommt, Taufe gehört zum Glauben dazu. Amen. So, ich denke, stärker kann man diese Botschaft nicht zeichnen. Es ist einfach normal, das Richtige zu tun. Und so wie Jesus sich hat taufen lassen, so wollen wir auch diesen Gehorsamschritt gehen. Und ich kann euch zurufen, ihr tut genau das Richtige. Entschieden steht nicht nur drauf, sondern ihr seid entschieden und ihr macht hundertprozentig das Richtige. Es ist immer richtig, das Richtige zu tun. Amen. Und das ist das Richtige. Das Richtige ist, Jesus nachzufolgen, zu sagen, Jesus, du sollst nicht nur der Retter meines Lebens, sondern auch der Herr meines Lebens sein. Du hast wirklich das Sagen in meinem Leben. Und nirgendwo drücken wir das so stark eigentlich aus wie in der Taufe. Wir haben gerade schon gehört, wir werden begraben in den Tod. So dieses alte Ich, dieser alte Machtanspruch, den begraben wir. Und auferstehen tun wir zu einem neuen Leben, durch die Kraft Gottes, damit wir ihm ja in der Kraft Gottes unterwegs sein dürfen. Ich freue mich so sehr darauf. Und wir sind unterwegs in der Reihe von Josef und eigentlich passt die ganze Reihe so gut zu diesem Thema, denn wir merken, bei Josef gibt es ganz viel Leben und ganz viel Sterben. So nicht, dass er ständig stirbt und lebt, aber dass die Gefühle, diese Achterbahn, das, was dieser Mann erlebt, ist schon gefühlt ein Tod. Verraten zu werden, nicht von einem, sondern von all seinen Brüdern, allen großen Brüdern, verdroschen zu werden, verkauft zu werden. Das haben wir so ein bisschen hinter uns. Dann wird er Sklave und dann landet er letztendlich im Gefängnis, obwohl er treu gegenüber Gottes Wort ist, treu zu seinen Werten, treu zu den Prinzipien. Er hat widerstanden und als Lohn dafür wird er nicht gekrönt, sondern landet im Knast. Und dann dient er dort im Knast vielen, vielen Menschen und er dient ihnen, als ob er dem Pharao dienen würde. Und ich liebe diesen Josef, weil Josef lebt nicht so für einen bestimmten Moment. Er sagt nicht, ich habe einen Traum und wenn dieser Traum dann in Erfüllung geht, dann ist Gott bei mir. Sondern eigentlich in der tiefsten Stunde seines Lebens heißt es, und der Herr war mit Josef. Amen. Und das wünsche ich euch. Glück hängt nicht an den Umständen, sondern Glück hängt daran, ob Gott bei uns ist. Und das Schöne ist, dass Gott eigentlich versprochen hat, bei uns zu sein. Nicht an den Sonnentagen und nicht an den Schattentagen, sondern an allen Tagen. Wir werden gleich noch von Winter und Sommer etwas hören, denn die Story geht weiter und die wird richtig spannend. Heute ist das Thema das große Spiel. Ich weiß nicht, wer von euch Risiko mag. Oder Risiko Europa mag, dann mal fragen, Risiko Europa ist die getunte Version davon. Also ich mag das Spiel, aber es hat ein Problem, es hört einfach nicht auf. Ja? Nachts um drei ist man immer noch dran, deswegen spielen wir das als Family eigentlich nur im Urlaub, wenn wir wissen, am nächsten Morgen kann man aufstehen, wenn man will. Und dann wird es zwei, dann wird es drei, dann wird es vier und irgendwann bin ich zu müde und sage, Leute, macht allein, mir ist egal, wer gewonnen hat. So, und gefühlt erlebt Josef in dieser Story, um die es gleich geht, tatsächlich ein Spiel und dabei ist er selber der Spieler. Also das passt auch gar nicht so sehr zu dem Josef, den wir bis dato kennen, einem Menschen, der eigentlich immer den anderen zugewandt ist, immer straightforward, immer an Dienen. Und auf einmal ist er ein bisschen anders drauf. Aber warum er anders drauf ist, werden wir gleich noch sehen. Letzten Sonntag hat Guntram hier gepredigt. Ich durfte dieselbe oder wahrscheinlich eine ganz andere, aber dasselbe Thema in Ulm halten und habe dabei vier Gedanken fokussiert. Die erwähne ich einfach, weil ich vorletzten Sonntag hier war und dann passt die Reihe. Das Geheimnis des Josef, hatten wir gesehen, war, dass Gott bei ihm war. Und dieses Geheimnis möchte ich euch Täuflingen nochmal zusprechen heute Morgen. Gott hat entschieden, Jesus sagt, und ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Unabhängig von unserer Performance, unabhängig davon, ob wir alles richtig machen oder nicht. Und ich kann euch jetzt schon verraten, auch wenn ihr heute euch taufen lasst, werdet ihr wahrscheinlich heute schon einen Fehler begehen. Und morgen auch und nächste Woche. Taufe bedeutet nicht, dass wir perfekt sind, sondern es bedeutet, dass wir unterwegs sind mit Jesus, dass wir ihm nachfolgen wollen, dass wir seine Jünger sind. Und er hat entschieden, bei uns zu sein, unabhängig von unserer Performance, unabhängig von unserem Tun, von unserer Leistung. Und selbst wenn wir wirklich den Bock schießen, ist er dennoch bei uns. Und das ist so gut. Aber das ist das Geheimnis zu wissen, das Besondere an meinem Leben ist, dass Jesus bei mir ist. Und wenn ich der Einzige bin, Jesus ist da. Und weil er da ist, steche ich aus der Masse hervor. So, und das sehen wir eindeutig im Leben von diesem jungen Mann. Und da sehen wir, als er oben war, als er der Lieblingssohn von Jakob war, da sehen wir, als er ganz unten ist im Kerker und da heißt es, und der Herr war mit Josef. Das Geheimnis, das ist mein Lebensgeheimnis und ich wünsche es jedem, dass wir verstehen, das ist Christsein, Christus in uns. Amen. Wann ist er in uns? An Weihnachten und an Ostern. Ich durfte gerade ein deutsch-italienisches Paar trauen und es war wirklich italienisches Sonnenwetter, wunderschön. Und ich habe gesagt, wie schön macht doch die Sonne das Leben. Stellt euch mal vor, die Sonne würde einmal im Jahr scheinen. Wer wäre dankbar? Oder stellt euch mal vor, die Sonne würde einmal im Monat leuchten, so wirklich. Wer würde sagen, das lohnt sich? Oder einmal die Woche. Aber so gehen viele Menschen mit Gott, mit Glauben um. So, wir lassen uns schon taufen. Warum? Weil wir Christen sind. Und gelegentlich kommt man auch in die Kirche an Weihnachten, an Ostern oder einmal im Monat. Und ich habe ihnen gesagt, wisst ihr, Jesus möchte jeden Tag von ihrem Leben ihr Gott sein, ihr Herr sein. Und dasselbe gilt euch. Jeden Tag, Montag bis Sonntag. Und dasselbe gilt jedem Gast hier. Christsein ist nicht was für die besonderen Tage. Und die Gegenwart Gottes, auch wenn sie so besonders ist, darf doch irgendwie normal werden. Das Geheimnis in uns, Gott ist bei uns. Die Schönheit von Josef, auf die habe ich auch kurz fokussiert, war sein dienendes Herz. Die Bibel sagt, dass er gut aussah, schön von Angesicht und von Gestalt. Aber wenn du sein Leben wirklich anschaust, dann merkst du, die Schönheit von Josef war, dass er bereit war, den Menschen zu dienen. Den Hohen wie den Niedrigen, den Bösen wie den Guten, dass er nicht gesagt hat, hey, wer bist du und du bist nicht würdig genug, sondern er diente einfach. Und zwar diente er im Heute. Ich kenne zu viele Menschen, die leben für morgen und zu viele Menschen, die leben irgendwo im Gestern. Aber Josef lehrt mich, im Heute zu leben. Er hat nicht gesagt, irgendwann mal, sondern heute ist der Tag des Herrn. Ich bin Sklave. Ich bin dennoch Sklave Gottes. Ich bin im Gefängnis und ich diene den Menschen. Und irgendwann bin ich König von Ägypten über viele Jahre. Nun, wir wissen, er war nicht der König, aber er selbst bezeichnet sich als der Vater des Pharaos. Der Vater des Pharaos, da merken wir, wer das Sagen hatte. Und der Pharao sagt auch, eigentlich kannst du machen, was du willst, bis auf die Krone, die gehört mir. So, und dann ist er viele, viele Jahre der Herr über Ägypten und er arbeitet immer noch. Und sein Leben ist nichts anderes als ein Dienen. Ja, also wenn wir manchmal denken, oh, wenn wir es erreicht haben, dann merken wir, es ist immer noch dasselbe. Wir dürfen unser Bestes geben für die anderen. Die Schönheit von Josef war sein dienendes Herz. Und ich bete, dass es eure Schönheit ist und meine Schönheit auch. Die Gabe von Josef, die erhebt ihn letztendlich. Und der Traum von Josef, der hält sein Leben in einer gesunden Spannung. Und jetzt wird er erhöht. Der Pharao erhöht ihn quasi zum Fürsten, und da lesen wir. Und der Pharao sprach zu seinen Knechten, können wir einen Mann finden wie diesen, in dem der Geist Gottes ist? Und der Pharao sprach zu Josef, nachdem Gott dir dies alles mitgeteilt hat, ist keiner so verständig und weise wie du. Du sollst über mein Haus sein, und deinem Befehl soll mein ganzes Volk gehorchen. Nur um den Thron will ich höher sein als du. So, auch das ist noch ein bisschen kurz vor der Geschichte, bevor seine Brüder kommen. Aber ich möchte auch das kurz fokussieren, denn ich glaube, es ist nur die halbe Wahrheit, dass Gott bei uns ist, wenn alles drunter und drüber geht. Während Corona wusste ich, Jesus ist da. Amen. Wir hatten Lockdown, wir hatten keine Gottesdienste und wir wussten, Jesus ist da. Und wenn wir heute endlich wieder voll Haus haben, gleich mal drei, also freitags und, oh, dann wissen wir, hey, das feiern wir auch. Und dann schlagen wir nicht uns gegenseitig auf die Schulter und sagen, das haben wir gut gemacht, wir sind so gut gewesen, sondern auch das nehmen wir als ein Geschenk aus der Hand Gottes. Die Sonnentage sind gut fürs Leben. Die erfolgreichen Tage sind sehr, sehr gut fürs Leben, wenn wir gelernt haben in den Tälern, dass Gott bei uns ist. Und wenn wir dann Erfolg haben, wenn wir dann gekrönt werden, wenn alles so richtig flutscht, dann sagen wir nicht, wir vergessen Gott, sondern dann nehmen wir auch diese Gabe als ein Geschenk aus Gottes Hand. Ich glaube, es ist gut, dass es einen Wechsel gibt von Licht und Schatten. Und es ist wichtig für uns, dass wir auch diesen Sonnentag als ein Geschenk von Gott nehmen. Urlaub ist gut. Wer freut sich auf Urlaub? Also die Menschen, die sagen, oh, jetzt muss ich schon wieder in Urlaub. Habe ich noch nicht getroffen, ja? Urlaub ist gut. Gehaltserhöhung. Ich habe noch niemanden gesehen, nicht mal Kollegen, nicht mal Pastoren, die kommen und sagen, scheiße, jetzt muss ich schon wieder mehr Geld bekommen. Sondern man freut sich über Erfolg, oder? Wenn du erhöht wirst, du hast gelernt und du bekommst eine 1, dann sagst du nicht, oh Mann, warum habe ich eine 1 bekommen? Eine 3 hätte es auch getan, oder? Sondern man freut sich über das Gute. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir da nicht irgendwie komisch werden, sondern auch das Gute als ein Geschenk von Gott nehmen. Und dass wir uns gegenseitig das nicht beneiden, sondern dass wir den anderen feiern können. Wir feiern euch, Täuflinge. Hey, es ist euer Tag, aber es ist auch unser Tag, okay? Und wir feiern euch und das ist gut. Und heute ist ein Tag der Feier. Ich glaube, wir Deutschen müssen lernen zu feiern. Wir Christen müssen lernen zu feiern. Wir müssen lernen zu sagen, hey, es geht mir gut, wie geht's dir? So mein kleiner Bruder, dem geht's gefühlt immer sehr, sehr gut. Da weiß ich gar nicht, geht's dir jetzt wirklich gut oder hast du entschieden, dass es dir so gut geht? Aber dem geht's einfach gut. Und ich denke, hey, ich kenne andere Menschen, denen fragst du, wie geht's dir? Und da kriegst du fast immer eine negative Antwort. Und ich glaube, es darf dir auch gut gehen. Können wir einen Mann finden wie diesen, in dem der Geist Gottes ist? So, der Geist Gottes hat Josef erhoben. Josef konnte den Traum des Pharao auslegen und er war so mutig und hat nicht nur den Traum ausgelegt, sondern hat diesem König von Ägypten gleich noch gesagt, was er zu tun hat. Stell dir mal vor, du kommst vom Kerker, du bist wirklich ein Nobody, eigentlich ein Verbrecher gefühlt, das ist zumindest das Stigma auf dir und dann stehst du vor der Prominenz und du legst nicht nur den Traum aus, sondern du sagst dem Pharao gleich noch, was er zu tun hat. Und er spricht von Farbe oder von Persönlichkeit, von ich weiß, wer ich bin. Ich bin kein Nobody, ich bin keine Flasche leer. Sondern in mir ist der Geist Gottes. Ich bin Bote an der Stelle von Christus. Ja, ich bin im Kerker, aber Gott ist bei mir. Aber ich kann genauso auf dem Thron sein und Gott ist immer noch bei mir. Was für ein Charisma hatte dieser Mann, dass er gegenüber dem König nicht nur den Traum auslegt, der von Gott war und diese Gabe war von Gott, sondern dass er dem König gleich sagt, hey, das solltest du tun. Und der König ist so begeistert und sagt, hey, wer ist besser geeignet als du, denn der Geist Gottes ist auf dir. Und weil der Geist Gottes auf dir ist, bist du einsichtig und weise. Auch dieses Geheimnis zu verstehen, dass wir aufgrund vom Geist Gottes Menschen sind, die weise sind, die intelligent sind für andere, die nicht nur Dinge wissen, ich kenne so viele Menschen, die wissen viel, aber sie setzen dieses Wissen irgendwie nicht wirklich gut für andere um, sondern die können dieses Wissen wohlwollend zum Wohl des anderen einsetzen. Und das war Josef. Warum? Weil der Geist Gottes auf ihm war. Und er wird gekrönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Der Geist Gottes hatte ihm geholfen, der Versuchung zu widerstehen. Und auch wenn diese Geschichte uns nicht dramatisch erzählt wird, glaube ich schon, dass es für diesen jungen Mann nicht einfach war, aus dieser Nummer rauszukommen in dem Haus des Potiphars. Denn diese Frau trieb es ja jeden Tag, immer wieder neu, versuchte ihn. Und der Geist Gottes sagte, Josef, du wirst widerstehen. Der Geist Gottes half ihm zu widerstehen. Und der Geist Gottes schenkte ihm Hoffnung, als er im Kerker war. Es war nicht nur dieser, ach, es wird alles gut. Es war nicht nur ein Traum, sondern es war die Gegenwart Gottes in ihm. Es war der Geist Gottes, der da ist, in deinem Leben, in seinem Leben. Dieser Geist Gottes, der uns Hoffnung schenkt. Der sagt, Corona kommt und Corona geht, aber Gott bleibt. Amen. Und ich weiß nicht, welche andere Krise so über dein Leben schwappt, aber sie wird vergehen und Gott bleibt. Es gibt mehr als Corona, so viele Herausforderungen im Leben. Und dazu wissen, egal was kommt, wir haben Hoffnung auf das ewige Leben. Und diese Hoffnung schenkt uns dieser Geist Gottes. Der Geist Gottes half Josef, den Menschen zu dienen, und zwar heute. Und ich rate dir, fang heute an zu dienen. Und das hat nichts mit Posten und Amt und Verantwortung, sondern es hat was mit der Herzenseinstellung zu tun. Und manchmal hindert uns ein Amt und ein Posten zu dienen. Deswegen, wenn ich ein dienendes Herz habe, kann ich überall dienen. Kann ich allen Menschen dienen. Ich darf einfach ein Geschenk sein für andere Menschen. Und dann lesen wir von Josef, dass er eine schöne Frau bekommt. Die Asnat, Tochter des Priesters zu On. Und ich denke mir, hey, wie gut Gott sich das ausgedacht hat, dass wir uns nicht auf irgendwelche billigen Nummern einlassen müssen, wo man vielleicht für eine kurze Zeit was hat und wenig später hat man nichts mehr davon. Der Versuchung ist er widerstanden. Und jetzt bekommt er eine Frau. Und diese Frau darf er genießen sein Leben lang. Ist das schön? Hey, das ist eine Gabe von Gott. So hat sich Gott Menschsein vorgestellt. Mann und Frau, ein Bund des Lebens, bis dass der Tod sie scheidet. Nicht für einen Tag und nicht für einen Monat und nicht für ein Jahr, sondern bis, dass der Tod sie scheidet. Und er wird beschenkt nicht nur mit einer schönen Frau, sondern mit Zwillingen. Manasse und Ephraim, so heißen sie. Und dann spricht der Manasse, denn er sprach, Gott hat mich all meine Mühsal vergessen lassen und das ganze Haus meines Vaters. Hey, Gott ist bei mir. Und ja, diese Tage im Kerker, diese Jahre im Kerker, ich habe zwar gedient und Gott war bei mir, aber es waren dennoch keine schönen Jahre, es war Mühsal. Aber jetzt vergesse ich diese Tage. Jetzt beginnt ein neuer Tag. So, ich vergesse auch meine Familie. Ich vergesse das, ja, ich muss nicht mehr daran denken. Gott hat mich all meine Mühsal vergessen lassen und das ganze Haus meines Vaters. Es gilt, das Gute anzunehmen als ein Geschenk. Und ich will dir sagen, das Gute oder die Umstände bleiben nicht lange gut. Nach dem Sommer kommt wieder der Winter, oder? Kennt ihr das? Das ist so der Kreislauf des Lebens. Und manchmal dauert der Sommer im Leben 5 Jahre und dann denkst, boah, die letzten 5 Jahre keine Struggles. Aber ich verspreche dir, das wird kein Dauerzustand werden. Der nächste Winter wird kommen. Und wenn es der Tod von Eltern sind, Menschen, die uns lieb sind, und es berührt uns, oder? Das ist auch ein Winter. Oder wenn es die Krankheit von irgendwelchen Menschen sind, die uns nahe sind. Der nächste Winter wird kommen. Und im Sommer gilt es, den Sommer als ein Geschenk von Gottes Hand zu nehmen. Und dann Ephraim, denn er sprach, Gott hat mich fruchtbar gemacht im Land meines Elends. Wisst ihr, Josef wusste, was es bedeutet, unfruchtbar zu sein. Denn seine eigene Mama war viele, viele Jahre ohne Kind. Und für die Rahel war das schlimm. Lea hatte so viele Kinder. Und in dieser Ehe, wo sie eigentlich die Frau war, bekam sie keine Kinder. Und irgendwann kam Josef und für Josef muss es klar gewesen sein, hey, das ist nicht selbstverständlich, Kinder zu bekommen. Wir sprechen ganz oft, das ist natürlich und es ist natürlich. Und doch ist es nicht selbstverständlich. Und das Natürliche auch als ein Geschenk aus Gottes Hand zu nehmen. Gesundheit ist natürlich und doch ein Geschenk Gottes, oder nicht? Wenn du deinen Gehaltszettel bekommst, ist es irgendwo natürlich, du hast dafür gearbeitet, aber andere Leute arbeiten auch und bekommen keinen Gehaltszettel. Und ihr Lohn wird nicht ausbezahlt. Und dankbar zu sein für dieses ganz Normale. Und ich glaube, je gesunder, je normaler eine Gesellschaft ist, desto mehr geht diese Dankbarkeit flöten. Das ist doch normal, das steht mir zu. Aber Josef sagt eben nicht, hey, das habe ich verdient. Diese Frau habe ich verdient und diese Kinder habe ich verdient. Das steht mir aber zu. Sondern er sagt, hey, das hat mir Gott gegeben. Und das ist eine Gabe von Gott. Die natürlichen Dinge dürfen wir als eine Gabe von Gott nehmen. Dass unsere Kinder den Glauben von uns übernehmen, ist irgendwo natürlich. Und doch ist es ein Geschenk. Wie viele Kinder übernehmen den Glauben nicht? Und wir haben Glauben gesät. Wenn mein Sohn, jetzt muss ich nicht lügen, 3 von meinen Kids sind bereits getauft, ja, und mein Sohn ist nächsten Sonntag drauf, wenn er kommt und sagt, ich will mich taufen lassen, dann ist es zum bestimmten Grad natürlich. Warum? Wir leben den Glauben vor. Meine Frau und ich, wir leben den vor. Als Gemeinde begleiten wir Menschen dorthin, dass sie Jünger von Jesus werden. Das ist unser Auftrag. Aber dass ein Mensch dann hingeht und sagt, das will ich wirklich tun, das gehört absolut gefeiert. Und wir feiern euch. Und wir freuen uns mit euch. Und wir feiern einfach das Gute. Wir wollen eine Kultur des Feierns haben. Wir feiern Gott am Ende. Und genau das tut Josef. Er gibt all diesen Segen Gott weiter. Aber was tun wir in den guten Tagen? Und ich denke, wir Schwaben sind da eigentlich gut drauf gewesen. Im Sommer sammelt man für den Winter, oder? Im Sommer sammelt man für den Winter. Man weiß, der Winter wird kommen. Das Problem ist, unsere Gesellschaft, gerade wir Stadtmenschen, sind oft so weit weg von dem Natürlichen, Wir sind gewohnt, alles zu jeder Zeit und immer zu bekommen, oder? Irgendwas fehlt dir, Amazon, und innerhalb von 24 Stunden hast du es. Also dieses, ich muss sparen, ich bereite mich vor, denn ich weiß, etwas Negatives wird kommen, das geht uns irgendwie flöten. Auch im Sommer kann ich meine Mango, im Winter kann ich meine Mango, meine Ananas und meine Äpfel kaufen. Alles immer da. Wir merken gar nicht, dass es einen Winter gibt. Realität, oder? Die Heizung, ich gehe nach Hause, es ist schön warm, ich muss gar nichts machen, ich muss nur den Regler hochdrehen. Aber im Leben ist es nicht so. Im Leben gibt es immer noch Härten. Und die Frage ist, was sollten wir tun, wenn der Sommer da ist? Was sollten wir tun, wenn da reiche Frucht da ist? Sollten wir sagen, wir sind reich? Und Josef sagt, hey, wir müssen sammeln, denn die Krise wird kommen. Und das war sein Job. 7 Jahre lang ein Volk, das verwöhnt ist, ja, darauf zu eichen, Leute, diese 7 Jahre haben irgendwann mal ein Ende. Und wer die Geschichte von Menschen schaut, merkt, der merkt, das ist einfach die Geschichte der Menschheit. Und es kommen andere Jahre. Und in diesen guten Jahren wollen wir unbedingt sammeln. Und er sammelte allen Ertrag der 7 Jahre, die im Land Ägypten waren, und schaffte Nahrungsmittel in die Städte. Den Ertrag der umliegenden Felder brachte er in die Städte. Und Josef speicherte Getreide auf wie Sand am Meer. Über die Maßen viel, bis man es nicht mehr messen konnte, denn es war unermesslich viel. Wow. So, was tun wir in den guten Jahren? Wir sammeln für die anderen. Und an dieser Stelle will ich das mal geistlich übertragen. Wir sammeln Wort Gottes. Seid ihr bei mir? Hast du das Versprechen, dass du immer eine Bibel hast? Ich weiß nicht, was morgen kommt, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich noch eine Bibel haben werde. Also tue ich wohl, jetzt Wort Gottes zu speichern. Wir sammeln Gottesdiensterfahrungen, Gottesdiensterlebnisse. Wie schön ist, dass wir gemeinsam hier Gottes Wort hören können. Das dürfen wir in unserer Seele speichern. Haben wir die Garantie, dass wir morgen Gottesdienst feiern? Also eigentlich wissen wir haben sie nicht. Seit einem Jahr wissen wir, das ist nicht selbstverständlich. Corona mag wieder ausbrechen und Lockdown mag wiederkommen oder keine Ahnung, was es dann heißt, aber es ist nicht selbstverständlich. Also sammeln wir das. Wir sammeln Heiligen Geist in uns. Und damit meine ich nicht im Sinne von, man kann den Heiligen Geist wirklich sammeln, sondern mir geht es um dieses Maß an Glauben, dieses Maß an Gott in uns. Jesus erzählt dieses Gleichnis von den 10 Jungfrauen und die einen haben Öl, und die anderen haben nicht genügend Öl. Beziehungsweise die einen haben Reserve an Öl und die anderen nicht. Und dann kommt der Bräutigam nicht. Es wird lang, es wird spät. Und die einen haben plötzlich nichts mehr. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir Menschen sind, die in guten Jahren sammeln. Heiligen Geist in sich. Dass wir nicht sagen, wir haben gerade genug zum Überleben. Wir sammeln Gemeinschaft. Sommer der Gemeinschaft. Hey, ihr Lieben, wir müssen jetzt im Sommer rauskommen und so viel Begegnung wie irgendwie möglich haben. Warum? Der Winter wird kommen, ob real oder nicht real. Man wird uns allen sagen, wir können uns nicht wieder treffen. Versteht ihr, worum es geht? Ja? Dann ist Gemeinschaft Kleingruppen plötzlich nicht möglich. Nur noch zu zweit, zu dritt und dann finden wir so viele Ausreden. Jetzt dürfen wir, also sollten wir uns treffen. Es ist wichtig. Ich lade euch dazu ein. Und ich glaube, es ist mehr als es wäre schön, sondern es ist lebensnotwendig. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei, sagt die Bibel. Wir brauchen die Begegnung untereinander. Und über Zoom ist halb so gut. Echt ist doch viel besser, oder? Sich zu umarmen, sich zumindest die Faust zu geben, in die Augen zu schauen, zu sagen, schön, dass du da bist. Hey, wir brauchen das. Wir müssen im Sommer sammeln. Und ich denke, diese Zeit lehrt es uns ein wenig zu tun. Eine Reserve an guten Beziehungen. Oder ich könnte auch sagen, eine Reserve an Liebe in der Beziehung. Wenn du in guten Jahren bereits leer läufst, dann gnade dir Gott, oder? Wenn deine Beziehung gerade noch so hält, obwohl alles gut ist, dann gnade dir Gott. In guten Jahren, ähnlich wie Tiere, dürfen wir Fett ansammeln. Versteht das Bild? Ja, dürfen wir uns vorbereiten, denn wir wissen, der Winter kommt. Und bei Josef kam der Winter. Nach den 7 guten Jahren kamen die 7 schlechten Jahre. Und es war nicht eine Hungersjahr, sondern es waren 7. Und das war schrecklich. Der Hunger kam. Er war schrecklich, so ähnlich wie im Zweiten Weltkrieg. Ich meine, egal mit wem du redest, ob mit Polen oder mit Russen, mit Deutschen, am Ende war dieser Krieg schrecklich für alle. Und er kam plötzlich. Und er ging über Jahre. Und man hofft, es wäre schnell vorbei, von wegen schnell vorbei. Und er zog sich und zog sich und zog sich. Und das Trauma sitzt so tief bei vielen, dass die allermeisten, die da irgendwo beteiligt waren, gar nicht darüber reden wollen. Also mein Opa, der wollte nicht über den Krieg reden. Der war Kriegsgefangener. Hat, glaube ich, mit 200 von 3000 überlebt. Als einer von 200 von 3000. Das heißt, einer von 15 hat überlebt, alle anderen sind gestorben. Und warum hat der überlebt? Weil er so ein bisschen Bio war, ja. Der hat sich einfach ernährt mit Haferflocken, Haferflocken, Haferflocken. Hat keine Ahnung, was alles getan, überall. Ja, er wusste, das ist gefährlich. Die Zeit ist nicht gut. Und plötzlich war der übertragene Winter da. So, Josef hatte den Vorteil, und auch Ägypten hatte den Vorteil, sie wussten von Gott, diese Krise wird kommen. Und weil es Sommer und Winter gibt, kann ich dir prophetisch sagen, eine Krise wird kommen in deinem Leben. Versteht ihr, was ich meine? Eine Krise. Und wenn Gott sie will, wenn Gott sie bewusst zulässt, um an uns zu arbeiten, wie im Leben, im Charakter von Josef, aber sie wird kommen. Und weil sie kommen wird, ist es gut, in den guten Jahren zu sammeln. Und dann lesen wir Vers 2, Kapitel 42. Was seht ihr einander an? Siehe, ich höre, dass Korn gibt. Zieht hinab und kauft uns dort Getreide, damit wir leben und nicht sterben. Gutes Motto, oder? Wir wollen alle leben und nicht sterben. Jakob schaut um und sagt, hey Leute, hier ist kein Korn mehr. Hier ist Hungersnot. Was werden wir tun? Wollen wir einfach sterben? Wer will schon sterben? Kein Mensch will sterben. Also werden wir alles tun und wenn wir unser Land verlassen, Flüchtlingspolitik an dieser Stelle. Warum gibt es Flüchtlinge in dieser Welt? Weil sie dort, wo sie sind, nichts mehr haben teilweise, vielfach. Und dann sagen sie, okay, aber wir wollen leben, es ist natürlich. Jakob war am Ende ein Flüchtling, seine Söhne waren Flüchtlinge. Sie haben das Land, wo sie waren, das Land der Verheißung verlassen, weil es dort kein Korn gab, weil es eine Krise im Land gab. Und Jakob hat gesagt, aber nein, wir wollen leben und ich glaube, das steckt in uns, ist ein gutes Motto. Wir wollen nicht sterben, sondern wir wollen leben. Und ich höre, da gibt es eine Lösung in Ägypten. Also Jungs, macht euch auf den Weg, zieht dorthin. Und dann lesen wir, Josef aber war Regent über das Land. Er allein verkaufte dem ganzen Volk des Landes Korn. Darum kamen die Brüder Josefs und beugten sich vor ihm nieder. Das Angesicht zur Erde. Und Josef erkannte seine Brüder, sie aber erkannten ihn nicht. Und Josef dachte an die Träume, die er von ihnen geträumt hatte. Das ist eigentlich ganz interessant. Josef war der Herr von ganz Ägypten, der Herr über das Haus des Pharao. Er hat dafür gesorgt, dass das Land vorbereitet ist. Und obwohl er gelernt hat, alles zu delegieren, hat er selbst ein Monopol auf Korn. Man denkt, hey, Korn, ist das so wichtig? Ja. Ich meine, wer denkt an Mehl, wer denkt an Korn von uns, ja? Wenn ich über mein Leben nachdenke, denke ich eigentlich nie daran, ja? Aber Korn war zu der Zeit und in jeder Hungersnot ist Essen wertvoller als Gold, wertvoller als Silber, wertvoller als alles andere. Und Josef wusste, ich kann alles delegieren, aber das, was unser Leben am Leben halten wird, das werde ich nicht delegieren. Da habe ich selbst meine Hand drauf. Und ich will es auch hier nochmal übertragen. Du kannst vieles delegieren in deinem Leben, aber das, was dir letztendlich Ewigkeit sichert, solltest du nicht delegieren. Den Himmel solltest du nicht delegieren und sagen, das machen meine Eltern für mich. Oder das macht mein Pastor für mich. Den Glauben solltest du nicht delegieren, sondern da bist du selber verantwortlich. Josef hatte Monopol auf die Dinge des Lebens, die lebensentscheidend waren. Der hat nicht gesagt, so, ich delegiere das. Warum? Weil er wusste, alle Welt will Korn und die Hungersnot geht nicht ein Jahr, sondern 7 Jahre. Wir müssen Maß halten, wir müssen ein Auge drauf haben. Und das 7. Jahr ist viel schlimmer als das 1. Jahr, denn im 1. Jahr hat jeder noch so seine eigenen Vorräte. Also ich weiß nicht, was für ein Mathematiker da am Werk war, aber dieser Josef hat Mathematik betrieben, glaubt mir das. Er hat genau berechnet und er wusste, am Anfang sind wir allein, im 3. Jahr ist die ganze Welt bei uns und sie wollen alle kaufen. Und was tun wir dann? Werden wir nicht geben? Nein, wir werden reich, wir werden steinreich. Und Ägypten ist steinreich, der Pharao ist steinreich geworden aufgrund von Josef, weil er eben genau das nicht aus der Hand gegeben hat. Und ich glaube, im Leben ist es wichtig, wenn wir beides können. Wir müssen lernen, Dinge zu delegieren, auch Eltern. Wir müssen lernen, dass unsere Kinder Dinge machen an ihrer Stelle, an unserer Stelle, dass sie fit werden, delegieren. Meine 8-Jährige kann schon viel und das ist gut. Ja, ich delegiere es. Es ist letztendlich auch ihr Leben und sie darf einen Teil der Verantwortung mittragen. Aber es gibt manche Bereiche im Leben, die darfst du nicht delegieren. Dafür bist du selber verantwortlich. Die kannst du auch nicht an deinen Pastor, nicht an deinen Hauskreisleiter, nicht an Oma XY, nicht an deine geistliche Mutter, was auch immer. Nein, da bist du selber gefragt. Dein Glauben kannst du nicht delegieren. Die Frage der Ewigkeit, die Frage der Taufe, haben nicht deine Eltern entschieden, oder? Haben die Nanny und sagt, so, jetzt aber, ihr seid im richtigen Alter? Ich glaube nicht. Sondern ihr selber habt gesagt, so, jetzt sind wir soweit. Wir wollen es. Und das ist gut so. So, und jetzt sind seine Brüder da. Darum kamen die Brüder Josefs, beugten sich vor ihm nieder, das Angesicht zur Erde. Und Josef erkannte seine Brüder, sie aber erkannten ihn nicht. Und Josef dachte an die Träume, die er von ihnen geträumt hatte. Was fühlte Josef in diesem Moment? Als seine Brüder, die ihn gehasst haben, die über ihn hergefallen wären, als sei er ein Feind, als sei er ein schlimmer Mensch. Was fühlte er in diesem Moment? Die Bibel zeigt uns nichts von seinen Gefühlen, aber ich bin mir ziemlich sicher, seine Gefühle waren sehr ambivalent, sehr unterschiedlich. Was hat er gedacht? Und er wusste, es wird kommen. Er hat ja diesen Traum. Und jetzt geht dieser Traum in Erfüllung. Was würdest du tun? Und an dieser Stelle ist diese Geschichte absolut aktuell, denn ich glaube, wir alle haben Menschen, mit denen wir nicht ganz klarkommen. Oder kommt ihr klar mit der ganzen Welt? Seid ihr Freund mit allen? Mögt ihr alle und alle mögen euch? Oder gibt es manche Menschen, wo es manchmal auch herausfordernd ist? Ihr braucht euch nicht melden. Ich bin Pastor seit vielen Jahren und ich weiß, die allermeisten haben bestimmte Menschen, wo es manchmal nicht ganz so einfach ist. Und je älter wir werden, sammeln wir auch Schuld selber auf, weil das Leben nicht so einfach ist. Und wir erleben gleichzeitig, dass wir immer wieder neu auch irgendwo verraten wurden. Das, was Jesus erlebt. Und Josef ist ein Bild auf Jesus. Ich meine, Josef wurde verraten, verleugnet von seinen Brüdern. Das tat wahnsinnig weh. Noch einmal, es waren nicht irgendwelche Leute, sondern es waren seine eigenen Brüder, die bereit waren, ihn umzubringen. Wie lebst du weiter? Dein Herz ist ja verschrumpelt, voller Bitterkeit, einfach betroffen. Und jetzt waren sie vor ihm. Was hätte er tun sollen? Die Sprache von Rache war nicht seine Sprache. Er hätte sie alle sofort einsperren können, er hätte sie alle sofort umbringen können, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Er hätte allen sagen können, wegen euch bin ich seit 13 Jahren hier nicht frei. Wegen euch bin ich Sklave gewesen, wegen euch war ich im Kerker. Ihr seid schuld. Habe ich recht? Wer die Geschichte ein wenig kennt, ich meine, weswegen war er dort? Wegen seinen Brüdern. Ihr, du und du. Und er sieht sie an und er ist erfüllt mit Hass und Bitterkeit und hätte eigentlich draufschlagen können. Aber die Sprache von Zorn, von Wut, von Bitterkeit spricht er nicht. Warum nicht? Weil er wusste, ich habe nur ein Herz. Und wenn ich bitter bin, dann bin ich immer umgeben von Bitterkeit. Und das ist True Story. Werde bitter und du bist immer umgeben von Bitterkeit. Warum? Du bist du. Du kommst nicht aus deiner Persönlichkeit, du kommst nicht aus deiner Haut, du kommst nicht aus deinem Herzen raus. Oder nicht? Er wusste, wenn ich nicht vergebe, wenn ich diesen Hass zulasse, dann bin ich ein Mensch voller Hass, voller Zorn. Und ich kenne zu viele Christen, die voller Hass und Zorn und Bitterkeit geworden sind. Dann bitte lass uns von Josef lernen. Er kommt raus und er spricht nicht die Sprache von Zorn. Ich war ein Teenager, als der südafrikanische Widerstandskämpfer rauskam, Nelson Mandela. 27 Jahre war er im Gefängnis, 27 Jahre. Und ich war der einzige weiße Schüler, umgeben von 2000 Schwarzen, 2000 Kamerunern, allein dort. Und dann war dieses Politische in Südafrika. Und ich merkte, man sah es in der Presse, die Weißen Südafrikas, sie haben Angst. Und die Schwarzen, der ganze Kontinent, Millionen feiern es. Endlich Gerechtigkeit. Und ja, es war ungerecht. Hier war ein ungerechtes Regime, nicht für ein Jahr, sondern für viele, 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 viele Jahre. Sie hatten allen Grund. Und dieser Mann kam raus. Und das Interessante ist, er spricht genau die Sprache von Josef, nämlich die Sprache von Versöhnung. Er sagt nicht ihr, sondern er versucht Brücken zu bauen. Und das lese ich und das lerne ich im Leben von Josef, dass er, obwohl er Grund gehabt hätte, bitter zu sein, wütend zu sein und all diese Dinge, entscheidet er sich für Frieden, für Versöhnung. Und das will ich jedem von uns zurufen. Ich glaube nicht, dass das Leben so ist, dass wir klarkommen mit allen und leicht klarkommen mit allen. Dass die Schwiegermama immer nett ist und der Schwiegerpapa, und ihr kennt all diese Stories, ja? Manchmal sind manche Menschen kompliziert. Und am Ende merken wir, wir selber sind die Komplizierten, ja? Wir denken ja immer, die anderen sind's, bis wir lang genug gelebt haben und jemand uns ein wenig spiegelt und sagt, hey, du bist vielleicht auch manchmal ein bisschen komisch drauf. Aber es sind immer die anderen. Nein, es sind nicht immer die anderen. Manchmal sind wir auch die Komplizierten. Und Resultat am Ende ist Zorn und Streit und Zwist und Bitterkeit. Aber Josef entscheidet sich nicht für Rache. Entscheide dich nicht für Rache, das ist der falsche Weg. Entscheide dich nicht für Wut, nicht für Bitterkeit. Warum? Weil du musst die Bitterkeit deines Herzens am allermeisten ertragen. Das ist einfach die Wahrheit. Werde bitter. Die Menschen werden einen großen Weg um dich herum machen, weil keiner ist gerne mit einer bitteren Person zusammen. Und wer muss diese bitteren Gefühle ausbaden, spüren, fühlen, jeden Tag du? Und die Gedanken, sie kreisen und sie kreisen und sie kreisen. Und manchmal ist es gar nicht so einfach zu sagen, ich werde nicht bitter, wenn du wirklich verraten, wirklich enttäuscht. So wie Jesus von Judah oder so wie Jesus von Petrus oder so wie Josef von seinen Brüdern. Er hätte sich auch ganz anders, er hätte es also tun können, als ob es seine besten Freunde gewesen wäre. Schön, dass ihr da seid. Ach übrigens, ich, der Herrscher von Ägypten, bin euer Bruder. Alles gut, oder? Ihr habt Glück, ihr habt beim Jackpot gewonnen. So wäre ich vielleicht. Ich meine es wirklich. So, wenn ich über mein Leben nachdenke, dann würde ich vielleicht den einen oder anderen schmerzhaften Prozess einfach überspringen, weil ich Angst habe, diesen Schmerz noch einmal zu ertragen. Weil ich Angst habe, vielleicht haben die sich gar nicht verändert. Vielleicht sind die noch genauso komisch drauf wie damals. Also keep smiling, alles ist gut. Du kannst zu langsam vergeben, bis die Bitterkeit ein Teil von dir geworden ist, bis du selbst eine bittere Person geworden bist. Du kannst aber, hört gut zu, auch zu schnell, vielleicht nicht innerlich, aber äußerlich vergeben. Innerlich solltest du vergeben. Aber du kannst zu schnell auf, es ist alles okay gehen. Stell dir mal vor, dein Ehepartner geht fremd. Ist dann alles okay? Ich kenne Menschen, die so tun, als ob dann alles okay ist. Aber ich glaube nicht, dass alles okay ist. Ich glaube, ihr habt ein Problem und ihr braucht Hilfe. Und du musst Vergebung leben und Vergebung aussprechen. Das ist herausfordernd. Und ein Teil ist das, was in dir ist. Und der andere Teil ist, was ist in den anderen. Und hier beginnt das Spiel, das Josef spielt. Und ich möchte es nicht übertragen und sagen, so sollten wir es auch tun, denn ich glaube, dass keiner von uns von 10 Brüdern umgebracht wurde, oder? Du schon mal? Ich nicht. Meine Brüder mögen mich und ich mag sie. Ich habe die Story von Josef noch nicht erlebt, in der Art. Und doch habe ich Enttäuschung erlebt. Die Frage ist, wie geht er damit um? Er gaukelt, er geht nicht zu schnell vor. Und hier will ich ein bisschen euch was vorlesen. Manchmal vergeben wir zu schnell und tun so, als sei nichts, als gäbe es keine Schuld, als gäbe es nichts zu bereden, nichts zu erlassen. Wer zu schnell vergibt, der ist gegenüber seiner eigenen Seele unfair, der gaukelt sich selbst etwas vor. Wer hat das geschrieben? Das ist meine Predigt, also ich habe es geschrieben, aber ich möchte, dass ihr die Gedanken klar hört, auch ich. Der Weg der Vergebung und Versöhnung ist nicht naiv und leichtfertig. Ist doch alles halb so schlimm. Wir haben uns doch alle lieb. Diesen Weg gehen wir manchmal, weil wir Angst haben, dass die Klärung uns Schmerzen bereitet. Wir gehen nicht, weil wir Angst haben, der Schuldiger wird sich ja doch nicht verändern oder sieht seine Schuld gar nicht ein. Und dann steht diese Schuld irgendwo ausgesprochen zwischen uns. Was tun wir dann? Wir lassen es lieber unter den Tisch einfach fallen. Lieber so, als schmerzhafte Gespräche führen. Doch dies ist am Ende kein guter Weg. Wer zu schnell vergibt, und wer so tut, als ob alles in Ordnung ist, der beraubt dem anderen die Möglichkeit der Schuldeinsicht. Dem anderen die Möglichkeit zu merken, ich habe falsch gehandelt. Und darum geht es am Ende. In deinem Herzen darfst du vergeben, aber es ist nicht alles okay. Sondern der andere darf merken, hey, ich habe dich verraten. Ich habe dich enttäuscht. Ich habe die Ehe gebrochen. Ich würde jedem Ehepartner immer raten, du, wenn dein Partner die Ehe gebrochen hat, dann steh dennoch zu ihm, obwohl Jesus sagt, du bist frei. Weil du in Bund eingegangen bist, weil du die Person liebst. Und wenn er dich nicht liebt, dann liebe du. Aber dennoch zu tun, als ob ihr unglaublich glücklich seid, ist nicht die Realität, sondern da dürfen wir Prozesse gehen. Und Josef geht genau diesen Prozess, nämlich den Weg, den er geht, ist weder schnell noch langsam, sondern er stellt die anderen auf die Probe. Und das macht er ordentlich. Und jetzt geht diese Geschichte 4 Kapitel lang. Also sorry, wir brauchen dafür 10 Stunden. Ich dachte, wie kann man über dieses Thema predigen? Das ist herausfordernd. Deswegen werde ich jetzt einfach nur Steno-Stichworte kurz sagen. Das Erste, was er tut, ist, er gibt sich ihnen nicht zu erkennen. Niemand weiß, dass er Josef ist. Das Zweite ist, er bringt sie richtig in Stress. Er löst Stress aus. Er bezichtigt sie, Spione zu sein. Und das nicht einmal, nicht zweimal, dreimal. Er sagt, ihr seid Spione. Er bringt sie in Bedrängnis. Indem er sie in Bedrängnis bringt, fragt er sie aus und bekommt Informationen von ihnen. Und diese Informationen decken sich mit seinem Wissen und das hilft Josef zu merken, meine Brüder stehen zur Wahrheit. Also sein Vorgehen offenbart das Herz seiner Brüder und am Ende kommt raus, die haben sich verändert. Halleluja. Aber er tut nicht so, als ob alles okay ist, sondern er stellt sie auf die Probe. Wie gehen sie damit um? Und er merkt, hey, die stehen zur Wahrheit. Sie leugnen nicht mal ihn, Josef. Sie nennen ihn nicht beim Namen. Sie sagen nicht, wir hatten einen Bruder namens Josef. Aber sie sagen, und da war noch einer, aber der ist nicht mehr. So ziemlich nah an der Wahrheit. Und das gegenüber einem Menschen, den sie gar nicht wissen, wer er ist. Sie beichten noch ihre Tat nicht, aber sie erwähnen sie bereits. Und dann wirft Josef sie 3 Tage ins Gefängnis. Und ein wenig erleben diese Brüder, was Josef auch erlebt hat, oder? Nicht 13 Jahre, aber 3 Tage landen sie im Gefängnis. Und dann behält er am Ende noch ein Druckmittel als Pfand zurück, nämlich Simeon soll dort bleiben. Erst sagt er, alle müssen bleiben und einer darf nach Hause gehen, bis der Jüngste kommt. Dann sagt er, okay, einverstanden, einer bleibt hier als Druckmittel, als Pfand, bis der Benjamin, der Jüngste, kommt. Also man merkt, er geht dieses Spiel ein. Das Interessante ist, in der Gegenwart von Josef, sie wissen nicht, wer Josef ist, müssen sie an Josef denken. Schon komisch, oder? Sie stehen vor Josef, sie denken, dieser Kerl ist irgendein Ägypter, aber sie müssen ständig an Josef denken. Und sie müssen an ihre Schuld denken. Plötzlich reden sie über ihre gemeinsame Schuld und wisst ihr, es war ihre gemeinsame Schuld. Und über diese gemeinsame Schuld haben sie wahrscheinlich seit 15 Jahren nie geredet. Es war ein Geheimnis. Verborgen. Jeder hielt es in seinem Herzen, jeder wusste es. Man hat nicht mal einen Hauch, den Namen nicht mal erwähnt. Verborgen, Geheimes, niemand redet darüber. Aber in diesem Spiel auf einmal fangen sie an zu reden und sie fangen an, sich selbst als schuldig zu bezeichnen. Sie sagten einer zum anderen, wahrlich, wir sind schuldig geworden wegen unseres Bruders. Denn wir sahen die Drangsal seiner Seele, als er uns um Erbarmen anflehte, aber wir hörten nicht auf ihn. Darum ist diese Drangsal über uns gekommen. Ich glaube, Schuldeinsicht ist ein ganz wichtiger und entscheidender Schritt für Versöhnung. Zu merken, hey, ich habe falsch geredet. Ich habe gelästert über dich. Ich habe dich in ein falsches Licht gestellt. Ich habe statt mit dir über dich geredet. Mega große Krankheit in ganz vielen Churches. Wir reden lieber über statt mit. Wie oft habe ich als Pastor erlebt und dachte, warum redet ihr nicht? Könnt doch reden. Nein, es ist viel leichter über zu reden als mit. Aber es ist falsch. Und nur weil alle es tun, ist es immer noch falsch. Und manchmal geht Gott den Weg mit uns, dass wir merken, das, was wir tun, ist nicht in Ordnung, ist nicht richtig. Wir dürfen miteinander reden. Wir müssen nicht immer alle einer Meinung sein. Wir müssen nicht alle grün toll finden und als Lieblingsfarbe haben. Oder jeder muss auf Rockmusik stehen oder keine Ahnung was. Und unsere Rocklänge muss geeicht sein. Das müssen wir nicht. Aber wir dürfen miteinander reden. Und wenn du schlecht über mich geredet hast, dann solltest du mit mir reden. Oder wenn ich schlecht über dich rede, sollte ich doch mit dir reden, oder nicht? Und das ist jetzt nur ein Aspekt von ganz, ganz vielen. Aber in diesem Spiel erkennen sie auf einmal, hey, wir haben gesündigt. Wir sahen, wie er uns angefleht hat, aber unser Herz ist hart geblieben. Und Josef geht dieses Spiel mit ihnen. Und es geht in den nächsten Kapitel. Und da kommt noch eine Schicht rein, die will ich unbedingt erwähnen. Nämlich, sie kommen nach Hause an und erzählen all diese Geschichten. Und Jakob ist traumatisiert und sagt, einen Sohn habe ich bereits verloren, jetzt den nächsten, meinen Benjamin, nur über meine Leiche. Du merkst, er reagiert traumatisiert.
Für Jakob, er hat gefühlt aufgehört zu leben. Er hat den Josef verloren. Und jetzt den Simeon. Und jetzt soll er noch einen Benny hergeben? Auf keinen Fall. Und was tut man dann? Und hier tritt ein Ruben auf und sagt, ich bürge für mein Leben. Du kannst meine Söhne umbringen. Krass, oder? Nicht mich umbringen, aber meine Söhne. Und Juda tritt auf. Und Juda, der bislang eigentlich ein Schlitzohr ist, tritt auf in dieser Geschichte und bemerkt, eigentlich könnte diese Geschichte die Geschichte des Juda heißen. Denn Juda spielt in der ganzen Geschichte eine unglaublich schöne Rolle. Er spricht auf und er tritt auf als Leiter auf, als Sprecher für seine Brüder. Wir werden nächsten Sonntag über den Segen des Jakobs reden. Und Juda bekommt einen Segen. Warum? Weil er offensichtlich wohlwollend, er agiert zum Wohl von seinen Brüdern. Er spricht auf. Er ist Bürger. Er sagt, Vater, ich bürge mit meinem eigenen Leben. Und er ist Fürsprecher fürs Leben. Und am Ende lässt sich Jakob weichkochen und er gibt seinen Benjamin mit. Jetzt ist die ganze Meute vor Josef. Und was tut Josef? Das Spiel geht weiter. Sie werden angereiht, sie sitzen dort an diesem Bankett altersgemäß und irgendwie denken sie, dieser Mann weiß zu viel. Der Benjamin, dieser Kleinste, bekommt das Fünffache von allen, aber an für sich werden sie sehr gut behandelt. Und dann bekommt der Benjamin den Krug von Josef mit. Sie sind wenige Stunden unterwegs und dann werden sie schon wieder eingeholt. Und sie werden bezichtigt, Räuber zu sein, Diebe zu sein. Und dennoch haben sie keine Ahnung, wer dieser Josef ist. Und wieder stehen sie vor Josef. Und an dieser Stelle tritt Juda wieder auf und er hält eine ganze Predigt. Er erklärt alles. Er zieht sich quasi aus vor diesem Josef und sagt, hey, wir tun alles nur, damit Benjamin wieder nach Hause kommt. Du kannst uns alle als Sklaven nehmen. Wir sind alle bereit, dein Sklave zu sein, nur damit Benjamin eben wieder zu seinem Vater kommt. Und Josef sagt, nee, warum? Mache ich gar nicht, er ist schuld. Du kannst mich als Sklave nehmen. Und man merkt, warum auch immer hat Gottes Geist schon gearbeitet an diesem Mann, oder? Hier ist ein anderer Mann, nicht ein Typ, der seinen Bruder umbringt, sondern jemand, der bereit ist, sein letztes Hemd herzugeben, damit es dem alten Vater gut geht. Damit es dem kleinen Bruder gut geht. Er tritt ein als Rechtsanwalt, als Fürsprecher für seinen kleinen Bruder. Derjenige, der Josef bereit war umzubringen, hat sich ganz schön verändert. Halleluja. Und Josef bekommt das mit und spürt, hey, meine Brüder sind irgendwie anders. Preist dem Herrn. Preist dem Herrn. Und dann geht Josef den Weg und sagt, hey, hört mal zu, ich bin euer Bruder, Josef. Und jetzt habt keine Angst und denkt nicht an eure Schuld, sondern Gott hat all das gefügt. Er sagt nicht, ihr seid schuld. Wie oft denken wir, der Bruder, die Schwester, der ist schuld. Sondern er sagt, Gott hat es getan. Ich lese uns diese Verse vor. Lasst jedermann hinausgehen. Und er weinte laut und Josef sprach zu seinen Brüdern, trete doch zu mir heran. Und sie traten heran und er sagte, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun seid nicht bekümmert und werdet nicht zornig auf euch selbst, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Denn schon 2 Jahre ist diese Hungersnot im Land und es dauert noch 5 Jahre, dass es kein Pflügen und Ernten gibt. Doch Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Überrest zu setzen auf Erden und euch am Leben zu erhalten für eine große Errettung. Und nun, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Hier sind eigentlich 2 verschiedene Ebenen. Hier ist die Ebene Josef mit seinen Brüdern. Er spielt dieses Spiel, gibt sich ihnen nicht erkennen, er prüft sie und er stellt fest, hey, die sehen ein, dass sie schuldig geworden sind. Sie merken und er spürt vor allem, er sind andere Typen, preist dem Herrn. Und weil er das spürt, sagt er, hey, ich bin euer Bruder, ich reiche euch die Hand, wir sind Geschwister. Und dann kommt er von der ganz anderen Seite und sagt, das Ganze hat gar nichts mit uns zu tun, sondern Gott hat das Ganze gefügt. Weil ihr mich verkauft habt, bin ich in Ägypten gelandet, bin ich am Ende auf dem Thron und kann die ganze Welt retten. Wer hat es getan? Ich? Nein, Gott hat es getan. Halleluja. Gott möchte dich und mich gebrauchen für seine Ehre. Und manchmal verstehen wir nicht alles. Manchmal verstehen wir auch den Moment nicht. Wie oft verstehen wir den Moment nicht? Aber da dürfen wir Gott vertrauen. Gott hat es getan. Das ist eine ganze Predigt für sich. Die dürft ihr zu Hause selber euch predigen und sagen, hey, was wollte Josef da zum Ausdruck bringen? Aber Josef ist so wichtig. Wir sind hier keine Spielbälle, sondern Gott ist am Arbeiten. Und zwar zum Wohle von wem? Von allen. Punkt. Gottes Plan ist zum Wohl von allen. Für die Ägypter, wie für die Israelis, für Josef, wie auch für seine Brüder. Und da ist nicht nur wir reden nicht drüber, sondern da ist Versöhnung da. Halleluja. Wie schön ist Gemeinde, wenn diese ungeklärten Sachen geklärt werden. Und vielleicht müssen wir gar nicht absolut eins werden, aber wir reden darüber und wir geben uns die Hand. Und wir sagen, hey, wir verstehen uns nicht ganz, aber wir sind bereit, uns gegenseitig stehen zu lassen. Nicht nur ein Schweigen, sondern ein Reden. Und zwar nicht ein Reden über, hört gut zu, Kultur dieser Gemeinde. Warum? Weil es die Kultur Gottes ist. Das sehen wir schwarz auf weiß in der Bibel. An der Stelle ist es mir wichtig, dass wir diese Kultur, und ich kenne uns hier in Pforzheim zu wenig zu sagen, das sei unsere Kultur, wir in Ulm haben definitiv die Kultur, wir leben 1000-mal lieber über als mit. Ja, das ist die Ulmer Kultur, aber nicht biblisch. Ich hoffe, dass die Pforzheimer Kultur eine andere ist. Wir reden mit. Versteht ihr? Nicht über, sondern mit. Das Mitreden ist manchmal schwer, weil es kann sein, dass dein Bruder sich verteidigen kann. Es kann sein, dass er Gründe hat, warum er das getan hat. Es kann sein, dass er wie Josef unschuldig ist. Oh, scheiße. Ich wollte doch gerne ihn verdammen, aber jetzt kann ich ihn gar nicht verdammen. So, aber an dieser Stelle, lasst uns bitte den Weg von Josef gehen. Nicht Bitterkeit, nicht Hass, nicht Zorn, sondern lasst uns Friedensstifter sein. Amen. Jesus, danke von ganzem Herzen, dass der Josef an dieser Stelle solch ein wunderbares Bild auf dich ist. Danke, dass du uns Gnade zusprichst und dass diese Gnade dich dennoch alles gekostet hat, dass du Mensch geworden bist, vertraut mit Leid, vertraut mit Bitterkeit, vertraut mit all diesen Härten des Lebens. Und du bist unser Rechtsanwalt. Und so wie ein Jude auftritt und der Rechtsanwalt für seine Brüder ist, Jesus, so wollen wir auch auftreten, nicht als Ankläger, sondern als Rechtsanwalt. Nicht als Ankläger, sondern als Anwalt. Jesus, nicht als Ankläger, sondern als jemand, der sagt, hey, ich bin bereit, Sklave zu sein, nur damit mein Bruder lebt. Was für eine Herzenshaltung. Gott, und ich wünsche mir, dass dein Geist genau diese Herzenshaltung in uns bewirkt, dass wir viel, viel lieber mit unserem Bruder streiten und es klären mit ihm, als über ihn zu reden und ihn zu beschuldigen und ihn, ohne dass er überhaupt weiß, letztendlich ja abzuurteilen. Gott, und auch wenn wir miteinander nicht immer einfach klarkommen, und das zeigt uns diese Geschichte, hilf uns, diesen Weg des Josef zu gehen. Nicht zu schnell zu sein und schon gar nicht zu langsam, sondern innerlich am Vergeben und gleichzeitig an Klärung, an echter Klärung interessiert. Gott, danke, dass wir die guten Tage des Lebens feiern dürfen. Danke, dass wir in den guten Tagen, so wie heute jetzt im Sommer, dass wir diesen Sommer der Gemeinschaft genießen dürfen und dass wir ganz viel Vorrat sammeln dürfen an Gemeinschaft, an Beziehungen, an Gottes Wort, an Glauben, an Gottesdiensterfahrungen für den Winter, der kommt. Und Gott, ich bete so sehr, dass wir keinen nächsten Lockdown haben. Aber ich bin mir sehr sicher, die nächste Krise in irgendeiner Art wird wiederkommen. Gott, und deswegen wollen wir in guten Zeiten uns vorbereiten für die schlechten. Gott, danke dafür. Gott, danke für das Leben von Josef. Danke, dass er um Versöhnung bemüht war, gekämpft hat und dass sie am Ende wirklich Brüder waren. Dass er diese Menschen, die bereit waren, ihn umzubringen, Brüder nennt und er sagt, ihr seid meine Brüder. Halleluja. Gott, danke für dieses Vorbild. Ich lade uns ein, unsere Augen zu schließen. Ich glaube, dass dieses Thema, auch wenn es so angerissen ist, da gäbe es noch so viel mehr zu sagen, dass dieses Thema ganz viel mit uns zu tun hat. Und ich möchte einfach, dass wir ehrlich sind vor Gott. So, wir haben alle unsere Augen geschlossen. Und ich lade dich ein und ich werde einige Fragen einfach stellen, so spontan. Und wenn du sagst, hey, das gilt für mich, dann lade ich dich ein, dich zu melden und sagen, hier, das nehme ich für mich jetzt in Anspruch. Die erste Frage, wir haben alle unsere Augen geschlossen. Wer möchte, ähnlich wie unsere Täuflinge, sagen, ich bin entschieden, Jesus nachzufolgen. Ich möchte Jesus nachfolgen. Der darf sich jetzt mal melden. Halleluja, so cool. Dankeschön. Die nächste Frage ist, wer möchte nicht den Weg der Bitterkeit gehen in seinem Leben? Er sagt, eigentlich habe ich ganz schön viel Bitteres in meinem Herzen.
aber das ist der falsche Weg. Darf mal deine Hand sehen, du, der du Bitterkeit angehäuft hast. Und es ist so leicht, es zu tun. Dankeschön. Wer möchte auch diesen anderen Weg, das so tun, als ob alles in Ordnung ist, in Wirklichkeit ist es nicht in Ordnung, auch angehen, sagen, Gott, hilf mir, die Kraft zu haben, Dinge anzusprechen, Konflikte anzugehen. Da würde ich mich melden. Ja? Nicht schlimm, wenn man sich meldet. Im Gegenteil, wir sagen damit nur, dass wir die Hilfe Gottes brauchen. Und wer möchte am Ende, wie ein Josef sagt, ihr seid meine Brüder. Wir wollen versöhnt untereinander leben. Wir wollen Gutes reden übereinander. Wir wollen miteinander und nicht übereinander reden. Darf man eure Hand sehen? Okay, noch eine letzte Frage. Wer weiß, dass er bislang lieber über statt mitgeredet hat? Und er nimmt sich, oder du nimmst dir vor, zu sagen, nein, ab jetzt mache ich es anders. Ich fange an, mit den Leuten zu reden und nicht über sie. Wenn du Gutes über Leute redest, ist es wunderbar. Nicht verboten, dürfen wir gerne tun. Wenn wir Schlechtes reden, dann ist es nicht wunderbar. Dann mal deine Hand sehen, wenn du sagst, ich nehme es mir vor, das ist wichtig für mich, für mein Leben. Gut über meinen Ehepartner, gut über meine Kinder, gut über meinen, und jetzt kannst du dein Leben aufzählen. Halleluja. Amen. Gott segne euch.